mit Anna Küch. An vielen Schulen in Bayern ist wegen des Hochwassers der Unterricht ausgefallen. Eine Extremsituation für Kinder und Jugendliche, auch für die, die nicht unmittelbar betroffen sind.
Sensible Kinder und besonders die jüngeren Kinder sollten vor zu vielen Bildern aus den Katastrophengebieten geschützt werden. Vor allem aber sollen die Kinder mit den Bildern nicht alleine gelassen werden.
Sagt Jan-Patrick Weingärtner vom Landesverband Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Wie können Lehrkräfte und Krisenteams den Kindern helfen? Wie ist die Lage an den Schulen? Das ist heute Schwerpunkt bei uns. Außerdem geht es um das BAföG. Die Ampelregierung will die Sätze leicht erhöhen. Was bedeutet das? Und was sagen die Studierenden dazu? Darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen auf die Deutsche Journalistenschule. Die hat 75. Geburtstag gefeiert. Anlass, um zu fragen, wie es um die journalistische Ausbildung steht. Das und mehr jetzt im Campus-Magazin. Seit Tagen hat das Hochwasser Bayern im Griff. Gebrochene Dämme, überflutete Straßen, in den Häusern steht das Wasser. Auch Schulen mussten und müssen mancherorts vorübergehend schließen. Was macht so eine Situation mit Kindern und Jugendlichen? Und wie gehen Lehrkräfte und Schulpsychologen damit um? Susi Weichselbaumer berichtet.
Tagelang landunter. Das hieß und heißt es zum Teil noch in Bayern, in Passau, Regensburg, Babenhausen im Unterallgäu zum Beispiel.
Dann kam die Nachricht, dass der Damm gebrochen ist. Circa 10 Minuten später die Information, dass wir unser Grundstück aus Sicherheitsgründen verlassen sollen, so schnell wie es geht.
Wir hatten schon viele Hochwasser, aber so überhaupt nicht. Zum Beispiel, wo ich wohne, da kam es wie eine Flut von beiden Seiten, wie ein reißender Fluss und du hast gar keine Chance, irgendetwas zu machen.
Oder in Anhausen im Landkreis Augsburg. Dort lebt auch Kim, die mit ihrem kleinen Sohn einige Stunden in einer Notunterkunft verbringen musste.
Also er hat es schon mitbekommen, wo wir dann heimgedacht wurden, auch sehr, sehr schwer getan mit dem Einschlafen. Er hat die ganze Zeit gesagt, oh Gott, das Wasser ist im Kellermauer, was machen wir denn jetzt? Unsere Sachen sind kaputt.
Wir erleben natürlich Kinder, gerade in Hochwassergebieten, die das schon ein Stück weit kennen. Und da wissen auch die Lehrerinnen und Lehrer und die Schule, also sozusagen die Gesellschaft, damit umzugehen.
Sagt Simone Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLLV.
Aber es gibt natürlich auch Gebiete, gerade jetzt bei dieser aktuellen Katastrophe, die noch nie so betroffen waren und Kinder, die das noch nie so mitgekriegt haben. Und selbstverständlich, wenn die Kinder in der Schule sind und davon berichten, dass beim Opa jetzt der ganze Keller vollgelaufen ist, dass sie mitgekriegt haben, dass da jemand ertrunken ist, dass sie da mitgekriegt haben, dass jetzt da auch die Retter gar nicht mehr sicher sind, dann wirst du darüber reden müssen. Und das tun wir auch.
Im Stuhlkreis in der Grundschule darf jede und jeder mal erzählen. In den höheren Klassen wertet man vielleicht gemeinsam Nachrichtenmedien aus, recherchiert Fakten, zieht Vergleiche zu ähnlichen Ereignissen in der Geschichte. Prinzipiell, so Fleischmann, gilt in solchen Ausnahmesituationen, der Pythagoras muss zurückstehen, die Ängste der Kinder gehen vor. Studien belegen, wer Angst hat, kann nicht gut lernen. Albert Gürtner findet das auch. Er ist Landrat im oberbayerischen Pfaffenhofen. Dort sind viele Eltern ehrenamtlich als Fluthelfer im Einsatz. Genauso Jugendliche.
Speziell bei den Feuerwehren vor Ort, da sind 16-, 17-Jährige dabei, die mit anpacken, junge Mädchen, junge Jungen und die ganze Bevölkerung hilft damit. Also die Leute packen an, es werden Kuchen gebacken, Wurstsemmeln geschmiert, dass die Leute gut versorgt sind, die tagtäglich also stundenlang bis an ihre Grenzen arbeiten.
Weil in so einer Situation sich ja kaum jemand Zeit und Nerven fürs Vokabelpauken und Aufgaben kontrollieren hat, hat der Landrat die Lehrkräfte im Landkreis Pfaffenhofen in einem Schreiben gebeten, auf Hausaufgaben und Tests vorerst möglichst zu verzichten.
Man muss auf Sondersituationen mit unkonventionellen Maßnahmen reagieren und das ist ja vernünftig, weil die Kinder sind belastet, die Familien sind belastet. Dann kann man auch mal 1-2 Wochen normalen Unterricht machen.
Inzwischen haben im Landkreis Pfaffenhofen alle Schulen wieder offen. Und das ist gut so, betont Jan-Patrick Weingärtner vom Landesverband Bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, LBSP.
Die Schule ist eine Institution, in der alles geregelt und organisiert ist. Schulen bieten den Schülern Sicherheit, Ordnung und Struktur.
Ein gewohntes Umfeld also, in dem Kinder und Jugendliche ihre Ansprechpartner kennen. Und diese Vertrautheit ist wichtig in Zeiten, in denen alles neu, anders, schlimm erscheint. An jeder bayerischen Schule gibt es ein ausgebildetes Krisenteam aus Beratungslehrern und Schulpsychologen. Bei Bedarf, wie eben jetzt vielerorts in Bayern in der Hochwassersituation, helfen die 130 Mitarbeitenden von KIPS, dem Kriseninterventions- und Bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Doris Engelmann ist die Landeskoordinatorin von KIPS. Grundlegend gilt:
Da gibt es Kriterien, die in allen Krisen und Katastrophen hilfreich sind. Hier spricht man von Sicherheit, Verbundenheit, Selbstwirksamkeit, Ruhe und auch Hoffnung. Und das ist in verschiedenen Altersgruppen hilfreich. Und wie man die umsetzt, das müssen wir dann im jeweiligen Einzelfall anschauen.
Aus Erfahrungen mit den Hochwasserereignissen in Niederbayern 2013 und 2016 weiß Schulpsychologin Engelmann aber auch, ein Patentrezept für jeden und jede in der Krise existiert nicht. Das bestätigen Kollegen aus Rheinland-Pfalz, mit denen sie sich immer wieder austauscht. Was sind eure Erkenntnisse aus dem Hochwasser vor knapp 3 Jahren im Ahrtal? Manche verarbeiten Krisen schnell, andere benötigen Monate und länger. Jugendliche suchen bei Herausforderungen oft eher den Austausch mit Freundinnen und Freunden. Jüngere Kinder brauchen in Krisen dagegen dringend einordnende Gespräche mit Eltern oder Lehrern, etwa wenn es um den Umgang mit Medienberichten geht.
Sensible Kinder und besonders die jüngeren Kinder sollten vor zu vielen Bildern aus den Katastrophengebieten geschützt werden. Vor allem aber sollen die Kinder mit den Bildern nicht alleine gelassen werden.
So kann es zum Beispiel vorkommen, dass Kinder beunruhigt sind, weil sie zu viele Filme und Bilder über das Hochwasserereignis gesehen haben. Sie haben viele Medien angeschaut und sind in großer Sorge, obwohl sie gar nicht in einer direkt vom Hochwasser betroffenen Region leben.
Krisen wie jetzt das Hochwasser zusammen bewältigen. Dafür ist Schule ein richtiger Ort, bestätigt der Landrat im oberbayerischen Pfaffenhofen Albert Gürtner und nennt exemplarisch für seinen Landkreis die Realschule in Geisenfeld. Dort haben Lehrkräfte und Schüler gemeinsam eine Gedenkminute organisiert für einen verstorbenen Feuerwehrmann aus der Region. Er war im Einsatz gegen die Fluten zu Tode gekommen.
Man hat gemerkt, dass es im Leben sehr viel wichtigere Dinge gibt als die letzte Prüfung und die letzte Hausaufgabe, sondern wir müssen momentan im Landkreis Pfaffenhofen zusammenhalten und der Zusammenhalt ist immens, er ist gigantisch, überwältigend und auf das können wir aufbauen. Das ist auch wichtig für die Erziehung der Kinder.
Viele Schulen mussten wegen des Hochwassers schließen. Ein Bericht von Susi Weichselbaumer. Monatelang wurde diskutiert. Diese Woche hat sich die Regierung dann doch geeinigt. Das BAföG für Studierende soll erhöht werden. Das war ursprünglich von Bildungsministerin Stark-Watzinger nicht vorgesehen. Nach viel Kritik jetzt aber doch. Ab August sollen BAföG-Beziehende 5% mehr Geld bekommen als bisher. Auch der Wohnkostenzuschlag soll von 360 auf 380 Euro angehoben werden. Zusätzlich steigt der Freibetrag für Eltern leicht, damit mehr Studierende BAföG beziehen können, denn das hängt vom Einkommen der Eltern ab. Die Ampelkoalition feiert das als wichtiges Signal. Kai Gehring von den Grünen, der Vorsitzende des Bildungsausschusses, spricht sogar von einer historischen Trendwende. Das Studierendenwerk München-Oberbayern ist da zurückhaltender. Pressesprecher Ingo Wachendorfer sagte auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks:
Also die Bedarfssätze steigen um 5% und das sind eben 22,60 Euro pro Monat von bisher 452 auf zukünftig 474 Euro. Hinzu kommt dann die BAföG-Wohnkostenpauschale, die eben von 360 Euro auf jetzt 380 Euro ansteigt. Das sind 20 Euro für Miete sozusagen. Aber wenn eben die Wohnkostenpauschale schon nicht für die Miete reicht, dann muss natürlich aus dem anderen Geld quasi für die Miete zugeschossen werden.
22 Euro im Monat mehr zum Leben und 20 Euro mehr zum Wohnen, das ist besser als nichts. Aber es reicht bei weitem nicht aus, um die explodierenden Kosten abzuwenden. Schon jetzt lebt jeder dritte Studierende unter der Armutsgrenze, hat der Paritätische Wohlfahrtsverband berechnet. Die meisten Studierenden arbeiten neben dem Studium. Von der Ampelregierung hatte der Verband mehr erwartet.
Angekündigt war ja ein großer Wurf und da hätten wir uns zum Beispiel eben gewünscht, dass so eine Automatisierung reinkommt, dass man eben sagt, ja okay, das BAföG orientiert sich zum Beispiel wie beim Bürgergeld und dann wird das eben automatisch angepasst, die Renten werden angepasst, alles wird immer angepasst, nur beim BAföG gibt es eben leider nicht.
5% seien zwar besser als eine Nullrunde, sagt auch Matthias Anbuhl, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks. Insgesamt seien die Nachbesserungen aber viel zu gering.
Ein gerechtes BAföG wäre das, was zum Leben reicht. Das heißt, dass die Studierende, die das BAföG bekommen, auch genauso viel bekommen wie Studierende, die Unterhalt von ihren Eltern bekommen. Das heißt, wir brauchen wirklich insgesamt nochmal eine Erhöhung um 75 Euro für den Grundbedarf und für die Wohnkostenpauschale. Dann wäre das BAföG annähernd existenzsichernd. Das BAföG muss auch einfacher werden zu beantragen, weil das muss jedes Jahr neu beantragt werden. Es ist wichtig, dass man den Bewilligungszeitraum länger fasst, damit Studierende auch Planungssicherheit haben. Also es gibt viel Handlungsbedarf noch bei einer BAföG-Novelle. Und ganz wichtig ist, dass es regelmäßig und automatisch an Preis und Einkommen angepasst wird. Das passiert beim BAföG nicht. Das gibt es bei den Renten, das gibt es bei dem Wohngeld, das gibt es bei dem Bürgergeld. Eine regelmäßige Anpassung an die Preis- und Einkommensentwicklung beim BAföG nicht. Und das ist eigentlich nicht begründbar.
Für Matthias Anbuhl ist es unverständlich, dass Bildung keine Priorität hat.
Und wir können es uns auch nicht leisten, hier nicht zu investieren, denn einmal geht es natürlich um das Recht auf Bildung. Es gibt den Konsens, dass ein Studium am Geldbeutel der Eltern nicht scheitern darf. Zum anderen sind aber auch die Studierenden, die Fachkräfte von morgen, die Informatikerinnen, die Ingenieure, die Lehrkräfte, die Ärzte, die wir so dringend brauchen. Und deswegen ist es völlig unverständlich, dass hier die Bundesregierung nicht eine Priorität setzt.
So teuer ist das BAföG gar nicht für den Staat, denn er trägt ja nur die Hälfte der Kosten. Die andere Hälfte ist Darlehen und muss von den Studierenden zurückgezahlt werden. Die leichte Erhöhung des BAföG soll nächste Woche im Bundestag verabschiedet werden und dann im August in Kraft treten. Der bundesweite Wettbewerb Jugend forscht begeistert jährlich tausende Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dieses Jahr ging der Preis an zwei Schüler aus Franken. Der eine hat eine völlig neue, nachhaltige Antriebsart für Flugzeuge entwickelt und der andere hat herausgefunden, wie man digitale Daten besser verschlüsseln kann. Antje Schönherr über die beiden exzellenten Nachwuchsforscher aus Bayern.
Zu Jugend forscht ist der 19-jährige Abiturient Edis Ossmann nur zufällig gekommen. Schon seit 10 Jahren baut er in seiner Freizeit Modellflugzeuge, die wirklich fliegen. In einer Pause verplappert sich ein Freund und erzählt von Edis Hobby. Das hört zufällig der Rektor seiner Schule und rät ihn zum Wettbewerb. Sein Projekt, Flugzeuge klimafreundlicher machen.
Ich habe mir einfach überlegt, ja, was kann ich so, was meine Expertise und was kann ich irgendwie beitragen. Und da habe ich auch eben gesehen, dass bei der Luftfahrt sich so erstaunlich wenig tut, also wirklich gar nichts eigentlich. Und dann dachte ich, ich mache das jetzt mal.
Bisher gab es für klimafreundliche Flugzeuge vor allem die Idee, diese mit Elektroakku fliegen zu lassen. Das Problem? Die Akkuleistungen sind zu schwach und die Akkus sehr schwer. Edis hat deshalb einen kombinierten Antrieb entwickelt. Elektroakkus plus Wasserstoff. Das Flugzeug dafür hat er im Maßstab 1:10 mit aller Mechanik nachgebaut. Der graue Jet sieht futuristisch aus, wie eine Mischung aus Düsenjet und Raumschiff. Er kann nahezu senkrecht landen wie ein Hubschrauber und fliegt mit 0,7-facher Schallgeschwindigkeit.
Deswegen habe ich mir das so überlegt, dass ich den elektrischen Antrieb mit einem Kompressor und einer Turbine verbinde, wo wie auch bei einem Kerosintriebwerk so ähnlich auch Wasserstoff eingespritzt wird und verbrannt wird einfach direkt, sodass man da eben eine sehr hohe Leistung erzielen kann, wie bei herkömmlichen Jets, und dass man da eben den Schwebeflug erlangt, ohne krass neue Akkus zu brauchen. Und dann beim Vorwärtsflug können die Akkus auch hauptsächlich den Vorwärtsflug übernehmen und die Reichweite ist trotzdem sehr beträchtlich.
Edis Ansatz ist so innovativ, dass sich eine Reihe führender Unternehmen der Luftfahrt bei ihm gemeldet hat, um zu erfahren, was er da entwickelt hat. Den ersten Preis in der Kategorie Technik gab es noch obendrauf. Nur wenige Kilometer entfernt am Gymnasium in Höchstadt hat ein weiterer Jugendforscht-Preisträger sein Abitur gemacht. Der 18-jährige Finn Rudolf begeistert sich besonders für Mathe-Probleme.
Faktorisierung von Zahlen bedeutet, Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Beispielsweise ist 3 mal 5 15. Und 3 und 5 sind Primzahlen, deswegen wäre 3 und 5 die Primfaktorzerlegung von 15. Und es gibt eben Verfahren, die werden auch Algorithmen dann genannt, um diese Zerlegung systematisch zu bestimmen.
Finn hat sich in seiner Arbeit angeschaut, wie man die Primfaktorzerlegung und damit den Algorithmus verbessern kann. Das ist zum Beispiel bei der Verschlüsselung von Chats wie WhatsApp nützlich. Die Berechnungen dafür hat Finn ganz alleine gemacht. Deshalb hat er auch den Sonderpreis des Bundespräsidenten gewonnen.
Der wurde bei der Preisverleihung erst ganz am Ende bekannt gegeben. Und nachdem alle Preise in Mathematik, Informatik vergeben waren, dachte ich eigentlich nicht mehr, dass ich noch einen Preis gewinne. Und das war dann schon sehr überraschend, dass das dann noch so gekommen ist. Und ich habe mich sehr gefreut.
Die Glückwünsche seines Rektors hat Finn per Handy bekommen. Mittlerweile studiert er im zweiten Semester Mathematik in Bonn. Welchem Problem er sich als nächstes zuwendet, weiß er noch nicht. Aber es soll auf jeden Fall wieder ein praxisnahes Problem lösen.
Die beiden Nachwuchsforscher durften sich auch über ein ordentliches Preisgeld freuen. Finn Rudolf bekam 3.000 Euro, Edis Osmann 2.500 und es gab noch einen weiteren Sonderpreis. Für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Biotechnologie wurden drei Schüler aus dem Landkreis Nürnberger Land ausgezeichnet. Jonas Fröhlich, Felix Lober und Kahn Uscher untersuchten, wie Bakterien zum Abbau von Kunststoff eingesetzt werden können. Ihre Arbeit wurde mit 1.000 Euro gewürdigt. Journalisten stehen heutzutage vor großen Herausforderungen. Künstliche Intelligenz erzeugt immer mehr Texte. Fake News gelangen auf den Markt. Viele Menschen informieren sich bei Social Media. Mehr denn je braucht es Leute, die ihr Handwerk verstehen, Informationen einordnen, sauber recherchieren. All das lernt man auf der Deutschen Journalistenschule in München, eine der wichtigsten Journalistenschulen des Landes. Diese Woche hat die DJS 75. Geburtstag gefeiert. Anlass zu schauen, wie es um die journalistische Ausbildung bestellt ist. Pamela Wershofen.
Als die Deutsche Journalistenschule 1949 gegründet wurde, ging es vor allem um den Wiederaufbau einer freien Presse nach der Zeit des Nationalsozialismus. Heute sind Journalistinnen und Journalisten herausgefordert durch die Digitalisierung, crossmediale Anforderungen, Fragen der Finanzierung von freiem Journalismus. Die grundlegenden Herausforderungen sind aber gleich geblieben, meint Henriette Löwisch, Schulleiterin der Deutschen Journalistenschule und selbst Absolventin.
Wir brauchen halt Leute im Journalismus, die keine Propagandisten sind und die keine willfährigen Mitläufer sind, so wie das während der NS-Zeit war. Damals sind eben kritische Köpfe gefragt im Journalismus und Menschen, die tatsächlich die Wahrheit lieben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg brauchte man vor allem qualifizierten Nachwuchs für die deutschen Zeitungsredaktionen. Im 21. Jahrhundert geht es um crossmediale Kompetenzen für Print, Online, Radio, Fernsehen und Social Media. Die Deutsche Journalistenschule gilt neben der Henry-Nannen-Schule in Hamburg und der Axel-Springer-Akademie in Berlin als Kaderschmiede des deutschen Journalismus. Viele bekannte Persönlichkeiten wurden hier ausgebildet, zum Beispiel Sandra Maischberger, Günter Jauch, Stefan Niggemeier. Doch es gibt auch kritische Stimmen, etwa vom Verein Neuer Deutscher Medienmacher. Die Ausbildung sei zu elitär. Wie ist das bei der Deutschen Journalistenschule? Henriette Löwisch gibt zu, dass viele der 2600 Absolventinnen und Absolventen Akademikerkinder sind oder ein geistes- oder sozialwissenschaftliches Studium haben. Gleichzeitig ist man bemüht, die Ausbildung auch Menschen aus anderen Gesellschaftsschichten zu ermöglichen.
Aber es ist schon lange nicht mehr so und es ist auch unfair gegenüber den wahnsinnig tollen Absolventinnen und Absolventen, die aus Arbeiterfamilien kommen oder die Diskriminierung erfahren haben aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Behinderung, sozusagen, dass es die gar nicht gibt.
Es geht also darum, noch mehr Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven in den Beruf zu bringen, um den Vertrauensverlust und der Entfremdung in der Gesellschaft zu begegnen. Gemeint sind Menschen, die auf dem Land und nicht in der Stadt aufgewachsen sind, Menschen aus Ostdeutschland und auch Menschen mit Migrationshintergrund. Diese Menschen bewerben sich aber nicht von selbst an der Deutschen Journalistenschule.
Man muss sich aktiv bemühen um Leute, die nicht aus den klassischen Milieus kommen.
Damit sich von diesen Zielgruppen mehr für den Beruf interessieren, hat sich die Deutsche Journalistenschule etwas Besonderes ausgedacht.
Du kannst Journalismus heißt 10 Workshops im Jahr in 10 verschiedenen Städten und eben gerade auch in anderen Städten, die nicht München oder Berlin oder Hamburg heißen. Wir gehen also nach Aachen oder nach Schwerin, machen da eine Partnerschaft mit den örtlichen Medien und dann 2 Tage lang entzaubern wir die DJS, sagen, das ist alles keine Raketentechnik. So und so funktioniert Journalismus. Wenn ihr das machen wollt, das sind die Vor- und die Nachteile von Journalismus. Und so würdet ihr euch für ein Volontariat bewerben, würdet ihr euch für eine Journalistenschule bewerben und so weiter.
Alle Bewerber müssen anschließend ein Aufnahmeverfahren durchlaufen, Reportagen einsenden, sich persönlich vorstellen und diverse Tests durchlaufen. Außerdem müssen sie sich vor einer 8-köpfigen Prüfungskommission behaupten, wo sie zu ihrem Lebenslauf, ihrer Motivation und ihrem Verständnis von Journalismus befragt werden. Wer das schafft, kann entweder mit Abitur in die 16-monatige Kompaktausbildung gehen oder mit Bachelor in den 2-jährigen Masterstudiengang. Die Ausbildung für die Schülerinnen und Schüler ist zwar kostenlos,
Aber die müssen sich natürlich in der Zeit ihren Lebensunterhalt bezahlen. Und wir können keine Wohlogehälter bezahlen.
Und das kann in einer Stadt wie München schwierig werden. Kinder aus einkommensschwachen Familien sind also doch wieder benachteiligt. Außerdem, eine gute Ausbildung heißt später nicht automatisch ein gutes Gehalt, sagt Thomas Hanitsch, Professor für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalismusforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Man kann eigentlich sagen, dass in den letzten Jahren mit der Verschlechterung der Anstellungsbedingungen und einem erhöhten Prekaritätsdruck der Journalismus fast sogar noch elitärer geworden ist, weil es eben nicht mehr einer von den Berufen ist, in denen man im Großen und Ganzen sehr viel Geld verdient. Und das schreckt natürlich sehr viele Bewerberinnen und Bewerber ab.
Hier braucht es also noch mehr Unterstützung, damit die 45 jährlichen Ausbildungsplätze heterogener besetzt werden können. Zwei Drittel der Plätze laufen im gemeinsamen Masterprogramm mit der LMU. Diese Verschränkung von Journalismus und Wissenschaft wird in Zeiten von Fake News und KI-generierten Texten immer wichtiger, sagt Hanitsch.
Was macht Fake News, was macht Desinformation mit dem Publikum? Wie kann man dem entgegenwirken? Da gibt es ganz viele Forschungsprojekte und von diesen Projekten können natürlich die angehenden Journalistinnen und Journalisten profitieren, wenn wir das in die Lehre mit einbringen.
Und mehr noch als das wünscht man sich hier für die Zukunft eine Ausbildung, die Journalismus weiterhin als ergebnisoffen und faktentreue Disziplin versteht, die aber auch in der Lage ist, über den nationalen Tellerrand hinauszublicken. Dafür wurde eigens ein neuer Studiengang ins Leben gerufen.
Journalism, Media and Globalization, wo internationale Studierende das erste Studienjahr an einer dänischen Universität absolvieren und im zweiten Studienjahr hier bei uns sind. Und wir uns hier an der LMU sehr stark auf Journalismus konzentrieren in einem internationalen, sich globalisierenden Umfeld.
Es bleiben also viele Herausforderungen, um künftig weiter guten Journalismus in Deutschland zu gewährleisten.
Damit geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Anna Küch.